Heute mit Achim Ostertag, dem Gründer vom Summer Breeze Festival.
Diese ganz großen Headliner, da haben wir eine Grenze für uns gesetzt, dass wir sagen, bis dahin können wir gehen, wollen wir gehen und nicht weiter. Also wir sehen definitiv das Summer Breeze als den wichtigsten Headliner.
Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
Ich freue mich heute, Achim Ostertag im Redfield Podcast begrüßen zu dürfen, der von Ticketmaster unterstützt wird. Achim ist Gründer des Summer Breeze Festivals, einem der größten Metal Festivals in Europa, das 1997 das erste Mal stattfand. Bei den Helga Festival Awards gab es zuletzt den Publikumspreis. Achim ist nicht nur Veranstalter, sondern auch Musiker, Mitgesellschafter eines Labels und sicherlich auch fester Bestandteil und Wegbegleiter der Metal-Community, kann man sicherlich sagen. Hi Achim.
Hallo Alex, freut mich dabei zu sein.
Jetzt sind wir so gerade zwischen den Festivals, denke ich, so grob Halbzeit. Vielleicht einmal so ganz kurz zum Einstieg, bevor wir uns dann den Anfängen widmen. Ist alles noch stressfrei? Wo steht ihr gerade beim Summer Breeze 2025?
Also fürs Festival sind wir gerade so mittendrin. Die Produktion ist in den letzten Zügen, alles final zu planen. Merchandise, werden gerade Entscheidungen getroffen. Ansonsten ist es bei uns eigentlich immer so, dass die Firma zwischen 3-4 Festivals hin und her hängt. Also die Buchhaltung hängt noch voll in 24, beziehungsweise Jahresabschluss 23 sogar noch. Das Booking-Team ist schon für 26 dran, die ersten Bands zu buchen. Also das ist immer so in der Firma, wir sind 25 Leute und da geht's wirklich zwischen 3 Festivals hin und her.
Ja, das ist ja auch interessant. Das heißt, so ein Vorlauf von 2 Jahren ist ganz normal.
Ja, eigentlich schon.
Und dann auch die große Frage, an welchen Bands bucht ihr dann gerade rum? Sind das denn erstmal so die absoluten Headliner oder in welcher Kategorie bewegt sich das?
Ja, die Headliner sind schon mit das Wichtigste, aber auch tatsächlich schon so Mittelfeld oder vor allem die interessanten Bands, wo halt gerade was passiert.
Ja.
Die wollen wir uns natürlich frühzeitig sichern, weil...
Krass.
Da schaut natürlich jeder drauf. Also alles, was gerade so der heiße Scheiß ist, versuchen wir direkt einzutüten für 26.
Okay. Vielleicht einmal so zur Größenordnung für die Leute, die jetzt Summer Breeze nicht so richtig gut kennen inhaltlich. Vielleicht einmal, wie groß ist das Summer Breeze Festival? Wie viele Besuchende kommen? Wie viele Bühnen gibt es? Weiß nicht, wie viele Bands spielen? Einmal so eine ganz kurze Einordnung.
Also wir haben so gut 130 Bands, haben 4 Bühnen und es kommen so zwischen 45.000 und 50.000 Besucher pro Tag inklusive Tagestickets und so weiter.
Wahnsinn, okay. Und ich glaube grob, also in Bayern, ne? So ganz grob kann man, glaube ich, sagen zwischen Stuttgart und Nürnberg. Eigentlich so halbwegs in der Mitte, ne?
Das trifft ziemlich gut zwischen Stuttgart, Nürnberg und Würzburg und Ulm.
Ja. Okay, okay. Gut, dann lass uns doch mal vorne anfangen, weil ich das eigentlich auch immer ganz spannend finde, zu erfahren, wie das alles so losging und eigentlich auch immer so recht inspirierend finde, auch für andere Menschen. 1997 gab es das erste Summer Breeze Festival, natürlich überhaupt noch nicht so in der Kategorie, in der es jetzt stattfindet. Das Ganze entstand so ein bisschen aus der Thematik, du machst ja auch noch weiter selber Musik und wie das dann immer so ist, man sucht Auftritte und irgendwie habt ihr euch gedacht, naja komm, dann machen wir halt selber mal ein Festival. Hast du damals irgendwie schon so eine Idee gehabt, dass das was sein könnte, was man ausbauen kann, was längerfristig stattfinden könnte, oder war das für dich oder euch erstmal nur so, komm, wir machen das jetzt erstmal und dann, keine Ahnung, mal schauen.
Also beim ersten Mal hatten wir ja eher so den Spaß dran. Also klar, damals mit der Band hat man ja eh immer die Shows selber gebucht oder hat selber was gemacht mit irgendwie Kneipen oder so. Und ich hatte damals eine Clique. Wir hatten 2 alte Bauwägen auf dem alten Summer Breeze Gelände stehen. Und da haben wir immer irgendwelche Partys gemacht. 10-Mark-Party, wo 10 Mark jeder bezahlt hat und alles war umsonst. Oder man hat mal mit einer Band auf dem Heuwagen gespielt. Also irgendwie solche, das halt was los war.
Ja.
Und das Summer Breeze war natürlich dann schon ein größeres Projekt. Allerdings war ich einer von 2-3 Leuten, die volljährig waren. Alle anderen waren erst so 16, 17. Und das wurde uns dann auch so ein bisschen zum Verhängnis. Also deshalb beim ersten Mal haben wir, glaube ich, nicht gedacht, dass es hier so groß wird, sowieso nicht, aber dass es weitergeht oder dass es größer wird, war damals eher unwahrscheinlich. Ja, aber dann kamen halt immer mehr Leute auch auf uns zu und das war eine Mega-Party damals, lass uns doch das wieder machen und ja, so, dann war relativ schnell klar, dass wir da mehr draus machen wollen.
Das war damals in Abtsgemünd, das ist glaube ich dann auch so dein Heimatort oder da auch, wo glaube ich jetzt die Firma auch noch ansässig ist. Kleiner Ort, eigentlich ist Dinkelsbühl glaube ich auch jetzt nicht besonders groß, wo es jetzt stattfindet, also alles so relativ provinziell. Aber trotzdem, also das fand ich so interessant, wenn man sich dann mal so die Historie anguckt, 97 das erste Mal, dann habt ihr glaube ich auch einmal ausgesetzt, aber schon so 2000 merkt man schon, oh, da tut sich aber einiges, da sind dann auch Bands drauf auf dem Plakat, die ich kenne und ich glaube, es kamen dann auch schon mal so 5000 Besuchende und da würde ich sagen, das ist dann natürlich jetzt nicht mehr so eine ganz kleine Sache, oder?
Ja, also es war so, 99 war noch mal im Zelt, da haben wir dann so mit Nightingales oder Crack Up, Darkseed so ein paar überregionale Bands dazu geholt. Ich bin einfach mal bei Nuclear Blast vorbeigefahren und habe die angesprochen, ob sie nicht den Kontakt herstellen können. Habe dann Michael Drinkert, mein späterer Geschäftspartner, kennengelernt bei Metal Blade. Und so haben wir dann 2000 auch viele namhaftere Bands dazu bekommen, hatten dann damals noch, es waren so 1200 bis 2000 in 2000 und dann 2001 hatten wir 6.500 Besucher und da ging es dann auch gut voran, ja, also ja, war für das Dorf hier, Abtsgemünd, war das schon was Besonderes, so.
Das glaube ich. Und es war ja auch richtig ein Metal-Festival, das heißt, was hat dann, die Dorfgemeinschaft dazu gesagt?
Ich glaube, wir waren schon ein bisschen schockiert am Anfang. Ja. Klar, das war wirklich, das war hinter der Turnhalle, mitten im Ort, wie gesagt. Da ging es einmal durchs Dorf hoch zum Campingplatz. Da steht jetzt unser Büro auf dem alten Campingplatz. Und ja, es gab natürlich schon viele, die nicht so recht wussten, was ihnen geschieht.
Ja.
Und wobei es auch damals so, schon so war, dass die Leute haben sich eigentlich gut benommen.
Ja.
War vielleicht noch ein bisschen vermüllter, wie es heutzutage ist, aber im Großen und Ganzen gab es wenig Grund jetzt für irgendwelche Beschwerden.
Okay. War das so 2001, hast du gerade beschrieben, war das dann so für dich so die nächste Stufe, denn damals wurde dann ja auch die Silverdust GmbH gegründet, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt, GmbH zu gründen ist ja jetzt nun auch nicht eine Kleinigkeit. Das war schon so richtig Next Step dann, oder?
Das war für mich, also nach dem Festival 2000, da wollten wir es wirklich wissen oder wollte ich es auch wirklich wissen. Ja. Ich habe meinen sicheren Job bei einer großen Firma gekündigt.
Warst Feinoptiker, ne? Bei Zeiss.
Genau, ich war Feinoptiker bei Zeiss und ja, das ging einfach nicht mehr, dass ich nebenher telefoniere und war im Schichtbetrieb und abends haben halt dann irgendwelche Agenten angerufen oder Leute, wo irgendwas vom Summer Breeze wollten. Das wurde nicht mehr erlaubt. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich mich wohl entscheiden. Vielleicht hätte ich das nicht müssen, aber ich dachte halt, das ist jetzt der Schritt und habe den eigentlich sicheren Job gekündigt und habe dann eben alles auf diese Karte Summer Breeze gesetzt.
Und Wahnsinn. Also schon so, wenn du den Job kündigst, dass du dann sagst so, nee, das wird jetzt mein Job. Also
genau. Ich
Musik
wollte das richtig,
oder Summer Breeze, ja.
Ich wollte das richtig vorantreten. Ich
Wahnsinn.
Ich habe eigentlich schon immer gesagt, ich will mit Musik mein Geld verdienen. Ja. Das war zwar früher, dann habe ich gedacht, als Schlagzeuger, wobei ich da ganz froh bin, dass ich, dass das nie was wurde, sondern hinter den Kulissen ist deutlich schöner. Aber ich wollte es wirklich wissen. Ich wollte da wirklich das vorantreiben. War vielleicht ein bisschen blauäugig, aber wie das halt so ist, wenn man Anfang 20 ist.
Ja, Anfang 20, krass, ja.
Mal. Und hab's keinen Tag bereut.
Wahnsinn. Wie schwer war es für dich dann eigentlich dann so in dieses Unternehmische reinzukommen? Also dann auch wirklich Verantwortung zu übernehmen, Personalverantwortung und so diese ganzen geschäftlichen Dinge dann auch so zu überblicken?
Das war auf jeden Fall extrem schwierig. Es gab auch, das war ich dann direkt als ich dann komplett selbstständig war, 2002. Das erste Jahr war ein komplettes Fiasko. Es hat hinten und vorne nicht gepasst. Einer ist mit der Kohle abgehauen, so wie man das kennt. Und dann kam Michael Trinker dazu. Also ohne Michael Trinker, das muss man ganz klar sagen, damals noch Metal Blade Chef Europa, hätte es das Festival nach 2002 nicht mehr gegeben. Der kam dazu, hat das alles unternehmerisch auf gute Beine gestellt. Der war eben auch 10 Jahre älter, hatte deutlich mehr Erfahrung. Seine Frau Nina hat dann angefangen, die Buchhaltung ordentlich zu machen, einen Steuerberater dazu zu nehmen. Davor hatten wir nichts mit einem Steuerberater zu tun.
Wahnsinn.
Also war einfach auch, wie gesagt, sehr blauäugig, was wir da gemacht haben. Aber dadurch hatte ich dann eigentlich einen guten Einstieg mit Micha dann. Aber davor war das sehr chaotisch und hatte da wenig Ahnung davon.
Wahnsinn. Hast du denn in der Zeit dann auch irgendwie, du hast ja schon eine Ausbildung gemacht, die hatte jetzt, sag ich mal, mit dem, was du jetzt machst, wenig zu tun oder gar nichts zu tun, dann auch dich da nochmal versucht weiterzubilden, auszubilden, oder ist das dann alles so jetzt Step-by-Step Learning by Doing gewesen?
Das meiste ist definitiv Learning by Doing, aber ich habe tatsächlich 2001 schon, also schon bevor Micha dazu kam, hatte ich meinen Musikkaufmann bei der Orpam gemacht. Das war damals in einem Jahr alle paar Wochen, ein ganzes Wochenende mit verschiedenen Coaches, wo halt dann verschiedene Themen zur Sprache kamen. Den habe ich dann nebenher gemacht, auch mit Abschlussarbeit und alles, aber ist jetzt nicht mit einer Ausbildung natürlich vergleichbar. Aber das war halt das Beste, was es damals so gab. Und das hat mich auf jeden Fall weitergebracht. Und dann natürlich gerade über Metal Blade oder über verschiedene Leute, eben dieses Learning by Doing, definitiv. Ja. War damals und noch komplett so, dass im Endeffekt lauter Quereinsteiger, viele, die davor irgendwie im Mediamarkt oder bei irgendwelchen Plattenläden gearbeitet haben, die dann eben ins Musikbusiness rübergewandert sind.
Ja, das heißt aber auch, also neben der Personalverantwortung oder der unternehmerischen Verantwortung hast du dann ja auch sicherlich mit dieser Herausforderung, sag ich mal, zu kämpfen. Einerseits, du arbeitest so ein ganzes Jahr lang auf dieses Festival hinzu und hast dann auf einmal so einen Haufen Kohle, ne? Also das ist ja dann durchaus auch so, mit einem Schlag, sag ich mal, hat man dann so einen, keine Ahnung, als junger Mensch so einen sechsstelligen Betrag, der dann auch wieder schnell kleiner wird. Aber auch damit umzugehen, das stelle ich mir gar nicht so einfach vor.
Das ist, also die Zahlen, mit denen man jongliert, also das Geld gibt man ja auch wieder aus, klar, automatisch übers Festival, aber dann auch zu kalkulieren, dass eben am Schluss zumindest noch ein bisschen was übrig ist, dass man wieder ein Jahr leben kann, das ist tatsächlich nicht so einfach. Und auch wenn dann mal ein schlechteres Jahr, was man natürlich am Anfang dann auch hat oder gerade in dem Jahr, bevor Micha dazu kam, wo dann halt das Geld weg war und aber noch offene Rechnungen waren, wo man dann eine Summe hört, was fehlt oder was man eigentlich noch bräuchte, wo jeder, der normal zur Arbeit geht, weiß, okay, jetzt die nächsten 15, 20 Jahre zahle ich da ab. Das ist schon heftig. Das darf man, glaube ich, nicht so an sich ranlassen. Also das war am Anfang schon, also es sind krasse Zahlen, aber das habe ich, glaube ich, immer sehr differenziert gesehen. Das sind halt Zahlen, mit denen man da jongliert.
Was hat dein Umfeld dazu gesagt? So Freunde, Verwandte?
Also ich hatte zum Glück, mein Schwiegervater ist extrem dahinter gestanden, dann vor allem auch als, bevor Micha dazu kam, auch meine Mutter, die davor oft die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat, vor allem als ich beim Zeiss aufgehört habe. Aber als eben die Situation war, wo wir dann hatten, da sind alle hinter mir gestanden.
Ja.
Und also die ganze Family. Und das war natürlich, war dann schön und auch wichtig.
Ja. Was war für dich dann so der nächste größere Schritt? War das dann 2006 die Entscheidung, das Festival zu verlegen?
Ich glaube tatsächlich mit Micha dann die Partnerschaft einzugehen, das war so das war so der wichtigste Schritt. Wir hatten schon dann 2002 ein großes Festival mit über 10.000 Leuten. Sind dann aus dem Festival raus, eigentlich mit einem Scheißgefühl, weil das war wahrscheinlich so der schlimmste Tag, den ich beruflich zumindest hatte, weil du hast eigentlich ein erfolgreiches Festival, kommen über 10.000 Leute und du weißt, das Geld hat nicht gereicht. Du weißt in dem Moment noch nicht, warum.
Ach krass.
Du kannst dir vielleicht schon Dinge denken, weil man hat ja auch eine gewisse Menschenkenntnis und man beobachtet ja Dinge. Aber im ersten Moment dachte ich wirklich, das Geld hat nicht gereicht und wir zahlen jetzt unser Leben lang ab. Und dann bin ich relativ schnell zu Micha, weil das war eben, hat sich die zwei Jahre davor schon so entwickelt, dass Micha so ein väterlicher Freund wurde.
Ja.
Wie gesagt, 10 Jahre älter. Der hat mich im Business vielen Leuten vorgestellt, mit Silverdust Records damals. Die ersten 4 Releases haben wir über Metal Blade vertrieben. Da hat Micha gesagt, komm, ich nehme dich bei uns in Vertrieb mit rein. Und habe den natürlich als erstes eigentlich angerufen. Und er hat gleich gesagt, hör auf zu flennen, komm vorbei, wir sprechen drüber.
Ja.
Und das war ein großer, wichtiger Schritt. Und
Aber was war denn da passiert? Also du sagst so, ungutes Gefühl, es waren ja auch viele Leute da.
Ja, es war halt einfach, wir waren 3 Leute und einer, der halt die Finanzen gemacht hat, der hat es halt nicht im Griff gehabt. Der dachte, wir haben Hunderttausende Minus. Und hat halt den Rest, der noch da war, der gereicht hätte, hat er dann halt unterschlagen oder für sich gehalten. Das war damals halt, da hast du halt abends das Geld abgeschöpft und einer hat es halt mit nach Hause genommen, wollte es da eigentlich zählen. Und dann hast du halt keine Kontrolle. Man vertraut sich ja im Freundeskreis.
Ja.
Und das ist klassisch, wie es wahrscheinlich vielen so kleinen Firmen passiert. Und,
Okay. Aber das war dann für dich, dann, wie du es beschrieben hast, auch mit Hilfe nicht irgendwie dann so der Wendepunkt, dass du gesagt hast, jetzt reicht's, sondern wahrscheinlich jetzt erst recht.
Nee, das war wirklich so jetzt erst recht. Der Dritte, der eigentlich gar nichts dafür kann, der hat gesagt, er will nie mehr was damit zu tun haben. Er zahlt seine Schulden ab und dann möchte er raus.
Ja.
Und Micha wollte mich dann unterstützen. Hat dann gesagt, er hilft mir da raus. Also der wollte noch nicht mal Teilhaber direkt sein.
Ja.
Sage ich, wie wär's denn, wenn du mit einsteigst? Und hat er gelacht, hat gesagt, das wollte mir eigentlich schon, als ich die Firma gegründet habe, vorschlagen, ob wir nicht was gemeinsam machen sollen.
Ja.
Ich habe den immer wieder angerufen, Micha, die Jahre davor, ob ich einen Job hat bei Metal Blade.
Ja.
Ich wollte unbedingt ins Musikbusiness. Und dann war die richtige Entscheidung vom ersten Tag an.
Okay.
Dass wir da gemeinsame Sache machen. Und er hat dann halt versucht, das Minus, das wir hatten, eben über verschiedene Partner aufzufangen, hat dann im ersten Jahr von sämtlichen Bands, die er gut kannte, Gefallen eingefordert. Und wir haben im Endeffekt 2003 in Böllingen hingestellt. Damals waren natürlich die Gagen noch viel niedriger.
Ja.
Aber dafür würde man jetzt vielleicht einen Co-Headliner bekommen. Und dafür hatte er damals 80 Bands gebucht. Und wir hatten Children of Bodom, In Flames, In Extremo, Subway to Sally und so weiter. Also hatten da wirklich ein starkes Billing, hatten dann auch nochmal 2.000 Leute mehr, so 12.000 Leute und haben im Endeffekt durch Micha, durch gute Sponsoren, die wir dann dazu bekommen haben, haben wir in dem ersten Jahr fast das Minus direkt wieder zurückgeholt oder halt wieder eingewirtschaftet.
Aber das ist ja auch einfach die Gefahr und gleichzeitig die Stärke von diesem Geschäft, ne? Dass das so in alle Richtungen einmal ausschlagen kann und zwar erheblich.
Ja, definitiv. Und deshalb sind wir auch mit manchen Bands heute so eng verbunden, wie eben In Extremo oder Subway to Sally, die damals sofort gesagt haben, sind wir wieder dabei. Oder auch Within Temptation, die die damals zwar noch deutlich kleiner waren, aber die halt schon gerade so die Band waren, wo sie dann den großen Durchbruch halt geschafft hat und die dann nochmal für kleineres Geld gespielt haben. Und das, ja, das
heißt,
wir natürlich
viel,
auch noch zu schätzen.
Viel aus dieser Entstehungsgeschichte und auch diesem Wachstum entstand eben, wie du es ja eigentlich auch beschreibst, aus diesem Netzwerk, aus diesem Freundschaften knüpfen und ja, eigentlich auch so Leidenschaft, ne?
Ja, definitiv.
Krass. Glaubst du, das ist heutzutage noch so möglich?
Ich glaube, wenn man es neu startet, ist es schwierig.
Ja.
Aber ich glaube, wir haben uns viel beibehalten von damals. Es sind viele Leute noch im Team, die tatsächlich damals schon dabei waren, 2003, 2002. Und das ist auch so, was wir uns im Team beibehalten haben. Also
ja.
Sagen ja immer viele bei uns, dass obwohl wir diese 45.000 Besucher am Tag haben, das Festival ist immer noch familiär, was eigentlich, was man sich schwer erklären kann, wie so ein Festival mit 45.000 Besucher, wie soll das familiär sein? Aber ich glaube, weil wir eben hier sowohl im Head Office die 25 Leute als auch die 700 Leute, die dann vor Ort zur Crew gehören, da ist die Stimmung eben auch extrem familiär. Und vielleicht übertragen wir das so ein bisschen aufs Gelände und merkt man das, dass die Leute, die dort arbeiten, das wirklich gern machen und dass das nicht irgendwie nur ein Job ist, sondern dass das wirklich jedes Jahr halt wieder so ein Familientreffen für uns ist.
Ja.
Das transportieren wir hoffentlich auch auf die Besucher oder so.
Ja, okay. Dann lass uns doch mal weiter so in die weitere Geschichte schauen. Du hast das ja jetzt ganz gut beschrieben mit dem eigentlich total dramatischen Tiefpunkt und wie es dann weiterging. Ich hatte das eben schon kurz angerissen. 2006 fiel dann eigentlich so die Entscheidung, das Festival zu verlegen nach Dinkelsbühl, wo es jetzt auch immer noch stattfindet. Was war damals so der ausschlaggebende Punkt oder auch, naja, so der Blick in die Zukunft?
Ja, das Gelände war dann 2004 quasi am Limit mit 13.500 Besucher. Mehr passten unten nicht aufs Gelände. Und dazu kam, dass oben am Campingplatz Wohngebiet entstand. Also wie gesagt, da wo jetzt unser Büro steht, das Wohngebiet wurde dann erschlossen. Und es war klar, wir können vielleicht 2006 noch einmal das Festival so durchführen, aber spätestens 2007 müssen wir uns was anderes überlegen. Und haben uns verschiedene Gelände angeschaut, haben auch in Abzgmünd versucht, ein neues Gelände zu finden, haben auch viele Gespräche geführt, gab verschiedenste Richtungen, wo wir aktiv waren, wo wir kurz davor waren, auch was zu finden. Dann wurden wieder Texte übersetzt und die Zeitungen waren voll. Wie könnt ihr die in das kleine Dorf hier lassen? Das war halt, das ist vielleicht der Nachteil damals gewesen, von der ländlichen Region, dass es dann halt solche Dinge extrem durchleuchtet wurden. Irgendwie haben wir die Suche ausgeweitet außerhalb vom Ostalbkreis, wo wir hier sind. Und haben Dinkelsbühl gedacht. Die hatten schon mal ein Festival direkt an der Stadtmauer. Das Out in the Green, das war in den 90er Jahren immer. Und die hatten einen kleinen Flugplatz oder ein kleines Flugfeld.
Ja.
Und mit denen haben wir Kontakt aufgenommen. Und die waren sofort Feuer und Flamme. Und die haben dann gleich den Oberbürgermeister, den Dr. Hammer, informiert, dass wir Interesse hätten. Und der hat innerhalb von 2-3 Tagen hat er sich zurückgemeldet, hat ein Gespräch mit uns ausgemacht und wir sind dann mit der ganzen Stadtverwaltung da gesessen, haben das erklärt, was wir vorhaben. Der hat dann innerhalb von einer Woche sämtliche Landwirte zu einem Gespräch ins örtliche Wirtshaus geladen und hat da eine Rede gehalten, dass es für Dinkelsbühl und die Region eine super Sache wäre, wenn das Summer Breeze nach Dinkelsbühl kommen würde. Und ja, es war wirklich sensationell vom ersten Tag an, wie er sich eingesetzt hat.
Super, ja.
Also bis heute. der Draht zur Stadtverwaltung in Dinkelsbühl zum Dr. Hammer ist sensationell. Und das war dann halt klar, es war ein schwieriger Schritt hier, aus Herzogenaurach wegzugehen.
Ja.
Ich bin hier aufgewachsen. Ich bin wirklich 20 Meter vom alten Gelände geboren. Da stand das alte Krankenhaus. Also bin durch und durch Herzogenaurach. Aber das war der richtige Schritt, da eben nach Franken oder Bayern nach Dinkelsbühl zu gehen. Das hat vom ersten Tag an gepasst.
Das ist auch eigentlich bei der Anzahl an Leuten, die da kommen, ein erheblicher Wirtschaftsfaktor dann irgendwann auch für die Gemeinde, ne?
Auf jeden Fall. Das wurde da halt sofort gesehen und das war tatsächlich in Herzogenaurach, weil es da natürlich viel kleiner noch war.
Ja.
Und das hat irgendwie, das wurde da eben nicht so gesehen damals, mit dem alten Bürgermeister und mit den Gewerbebetreibenden hier. Das war immer eher, dass ich ins Nachbardorf dann zum Einkaufen gefahren bin, weil der örtliche Supermarktbetreiber mich angesprochen hat, dass es irgendwie doof sei, dass die Leute aus Herzogenaurach dann nicht mehr einkaufen können, wenn so viele.
Ernsthaft?
Der Nachteil. Von daher, das war deutlich angenehmer dann nachher in Dinkelsbühl und ja, das wurde von Anfang an gesehen. Wir hatten im ersten Jahr in Dinkelsbühl auch nur 11.000 Besucher, aber dann ging es halt schnell nach oben.
Aber man muss zumindest, das wäre nämlich auch so ein bisschen meine Frage gewesen, Herzogenaurach, wie seid ihr denn da so quasi verblieben? Das klingt ja jetzt erstmal nicht so positiv, aber vielleicht so ein bisschen, ich glaube so im Hier und Jetzt ist vielleicht wieder so ein bisschen Einigkeit, denn schließlich residiert ihr im Summer Breeze-Weg. Ne? Also das ist ja durchaus auch, wie soll ich sagen, für die Nachwelt erhalten.
Genau.
Ein bisschen, ne? Oder?
Also insgesamt war es immer mit Herzogenaurach immer gut gewesen. Wir haben auch dann relativ schnell danach kam ein neuer Bürgermeister, der hat schnell wieder den Kontakt zu uns gesucht. Und wir haben hier zwischendurch den Fußballverein mit Trikots gesponsert oder haben Kinderfasching gemacht und sind hier trotzdem immer irgendwie verwurzelt geblieben natürlich, auch wenn wir den Firmensitz dann zwischendurch nach Saalach verlegt hatten, wo Micha Dringert eben das Metal Blade Büro hatte und sind dann aber irgendwann auch wieder dann hier zurück. Und es gab eben dieses Baugebiet auf dem alten Campingplatz und da hat sich der neue Bürgermeister in Herzogenaurach dann auch extrem dafür eingesetzt, dass wir eben hierher kam, beziehungsweise eigentlich musst du nur sagen, wir könnten doch hier einen Summer Breeze Weg machen als Firmenadresse und dann war die Entscheidung relativ leicht
also herrscht wieder
zurückzukommen.
Genau. Einigkeit, okay. Es klingt auch einer guten Geschichte. Ich bin gespannt, wie es gleich weitergeht, aber du hast es eben nochmal kurz gesagt. Das würde mich tatsächlich nochmal interessieren. Du hattest auch ein Label gemacht, du hast selber dann auch Platten veröffentlicht. War für dich klar, nur Festival ist vielleicht ein bisschen zu heikel, als sich auf einen Standbein zu stellen? Oder war das tatsächlich so, dass das Label eher so ein bisschen, naja, ich sag mal vorsichtig, Liebhaberei war, was so dazu gehört?
Also es war auf jeden Fall Liebhaberei. Ich habe, als ich gestartet habe mit dem Summer Breeze und als klar war, ich will das jetzt beruflich machen, also auch schon bevor ich mit Micha dann zusammengearbeitet habe, hatte ich so eine kleine Booking-Agentur, wie man halt so startet. Man macht Konzerte, man bucht Bands und merkt, da gibt es Bands, die das alles selber machen. Und habe dann mit End of Green relativ früh zusammengearbeitet und habe die versucht zu buchen oder für die Shows zu suchen, habe eine Tour für die gemacht. Und habe halt gemerkt, die haben halt kein ordentliches Label. Ist auch schwierig, da was Gutes zu bekommen. Und auch damals, wie so viele Entscheidungen, ein bisschen blauäugig gesagt, ja komm, dann versuchen wir das einfach selber.
Ja.
Und so ist das Label eben gestartet. Und klar war die Hoffnung, da irgendwann ein Standbein draus zu machen. Aber im Endeffekt war das die 10 Jahre lang, wo wir das betrieben haben, war das eher Liebhaberei. Aber es hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, weil es halt auch wenn ich dann damals die eigene Band nicht mehr hatte, es ist trotzdem irgendwie, wenn dann die neue End of Green CD aufgenommen wird, dann bekommst du das Master, dann bekommst du die Testpressung quasi oder dann ja, kommt das die fertige CD bei dir an. Das ist halt einfach so, das ist irgendwie was Besonderes. Und
absolut, ja.
Ja, da brennt man halt dafür und das ist dann schon was, wo ich vorantreiben wollte oder wo ich halt so nebenher sehr viel Herzblut reingesteckt habe.
Und Booking hast du parallel auch dann gemacht?
Das habe ich relativ schnell dann aufgegeben und habe eher aufs Label halt mich fokussiert. Hab die Bands dann schon noch ein bisschen versucht zu unterstützen, aber da haben wir relativ schnell andere Booker oder Booking-Agenturen mit reingenommen.
Ja, okay. Wenn wir jetzt nochmal wieder auf Summer Breeze gucken, es findet mittlerweile in Dinkelsbühl statt. Wie ging es für dich oder euch weiter? War das dann weiterhin so ein Step-by-Step, wurde es langsam immer größer oder gab es da auch nochmal so größere Sprünge?
Also wie gesagt, das erste Jahr war sehr schwierig, weil wir erst im März diese Gespräche hatten in Dinkelsbühl oder April sogar. Und ich glaube, wir sind eine Woche damals vor der Fußball-WM, die ja in Deutschland war.
Stimmt, ja.
Mit dem Vorverkauf raus und da war natürlich alles andere in Deutschland wichtiger oder interessanter und wir hatten dann erstmal nur 10.000, 11.000 Besucher, das kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen, es ist nur noch der mittlere Streifen war da mit Zelten voll und Infield, es war ziemlich klein auf dem großen Gelände und wir hatten dann aber 2017 hatten wir Jubiläum, 10 Jahre und haben das eben auch dementsprechend beworben und haben dann relativ schnell, Jubiläum hatten wir dann 17.000 Besucher. Das war auch sehr erfolgreich, also es kam super an alles. Und in relativ großen Schritten ging es dann weiter so Richtung 25.000 Besucher in 2008 waren es dann, glaube ich, die 22 und 9, dann nochmal ein Schritt. Und ja, also 2007 war dann halt so ein wichtiger Meilenstein durch das 10-jährige Jubiläum.
Ja. Gibt es denn, wenn du da so drauf guckst, auf diese Anzahl der Besucher, gibt es da irgendwie mal so einen Punkt, wo man sagt so, okay, jetzt wird irgendwie nochmal, ab der Größe wird alles nochmal so ein bisschen anders. Man muss Dinge anders denken, man muss sein Team anders aufbauen, man braucht nochmal ganz andere Strukturen.
Auf jeden Fall, das weiß man nur immer vorher nicht.
Ja.
Das ist so. Das fällt einem dann immer beim Festival oder kurz davor oder kurz danach auf, dass jetzt so wieder ein Punkt war, wo es unglaublich viel aufwendiger, teurer natürlich dann auch wird. Und zu Münzeiten habe ich irgendwann gesagt, wir ziehen zwar um, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das Festival je größer als 20.000 Besucher machen.
Ja.
Und das war dann halt, das war zum Beispiel so ein Step, dass wir eben von auf 2007 auf 2008 gemerkt haben, jetzt ist, muss man schon nochmal richtig in die Infrastruktur investieren. Und die 20.000 rein dann halt relativ schnell nicht mehr. Und so war es dann halt die Steps danach auch. Ich glaube, 2013 war bis dahin dann ein extrem erfolgreiches Jahr mit so, ich meine, gute 30.000, 33.000.
Wahnsinn, ja.
Und die Leute vom Wacken haben uns immer so ein bisschen vor der 40.000er Grenze gewarnt, aber bei uns kam das halt schon irgendwie früher. Weil klar, bei denen kamen die 40.000 von, keine Ahnung, Ende 20, dann gleich auf die 40, haben die gesagt, okay, mit 40 ist wahrscheinlich dieser Schritt da, aber bei uns kam der halt schon mit 33.000, wo dann wirklich alles deutlich kostspieliger und aufwendiger wurde. Und ja, dann muss man halt immer schauen, wie es weitergeht und wie man die nächsten Steps dann macht.
Was glaubst du denn, jetzt auch so im Hier und Jetzt rückblickend, hat denn so, naja, wenn du so willst, den Erfolg ausgemacht oder halt auch eben diese Langlebigkeit? Also warum kommen die Leute so gerne? Klar, du sagst, das ist so diese Atmosphäre, aber vielleicht nochmal so ein bisschen auf diese Business-Ebene geschielt. So. Was macht da für dich so den Erfolg aus? Ist das denn halt einfach diese gute Infrastruktur? Ist das ein besonders gutes Booking? Oder ja, was denkst du?
Ich glaube, das ist zwar auch ein Wacken-Slogan von Fans für Fans, aber es ist schon so ein bisschen auch, oder das trifft bei uns auf jeden Fall zu. Ich meine, wir sind immer Teil dieser Community, wir hören immer drauf, was unsere Besucher sagen und was sie sich wünschen und versuchen uns immer zu verbessern. Das war wirklich von Anfang an so ein Riesen. Oder das Riesenglück für uns ist natürlich, dass wir 2000 beim ersten Open Air, damals gab es außer Wacken, Full Force, Bang Your Head, gab es nicht viel. Ja. Da waren wir natürlich zum richtigen Zeitpunkt, haben wir da gestartet. Und auch wenn es im ersten Moment ein ganz schlechtes Jahr war, 2002, dass wir damals dann wirklich so diesen nächsten Schritt gemacht haben mit zwei Bühnen, Nightwish, Paradise Lost, was damals noch eine relativ große Nummer war. Auch mit Bands wie Manowar damals gesprochen haben. So. Also wir wollten, ja, wirklich, zum Glück hat es nicht geklappt, aber wir wollten da wirklich diesen nächsten Step machen. Und das hat so rückblickend auf jeden Fall einen großen Impact gehabt. Aber ich glaube wirklich, dass wir es geschafft haben, immer dieses familiäre Feeling beizubehalten, dass wir zugehört haben, wenn unsere Besucher Kritik geäußert haben, dass wir versucht haben, uns da immer zu verbessern. Ich glaube, das war bei uns schon so mit das Wichtigste, dass es eben immer stetig gewachsen ist, weil es eigentlich gab es nie so richtig Stillstand. Es ist immer so ein bisschen größer geworden. Wir hatten sehr viele Wiederholungstäter, was ja auch nicht üblich ist in diesem Festivalmarkt. Also es gibt ja viele Festivals, wo halt, keine Ahnung, nur 30% wiederkommen, 40%. Und bei uns war es immer 70-80% kamen wieder. Und wir sind extrem regional, das ist auch heute noch so. Also ich würde sagen, so knapp 2/3 kommen wirklich aus Bayern oder sogar hauptsächlich Franken und aus Baden-Württemberg und hauptsächlich aus dem Schwäbischen. Okay, also das ist nach wie vor so geblieben. Wir haben eigentlich noch sehr viel Potenzial überregional, würde ich sagen. Aber das hat uns natürlich auch stark gemacht, weil die Leute in der Umgebung sind halt auch schnell bei uns und für die ist es halt so ein jährlich gesetzter Punkt, wo sie immer wieder kommen.
Ja, jetzt hast du über Wachstum gesprochen, die letzten Jahre. Du hast es auch verglichen, dass du im Austausch bist mit anderen Festivals, eben dann auch wie mit dem Wacken, was ja nun erheblich größer ist. Wie schätzt du das denn ein? Möchtet ihr weiter wachsen? Könnt ihr weiter wachsen? Wenn ja, wie groß kann sowas denn überhaupt, oder in eurem Fall, wie groß kann sowas denn überhaupt werden?
Also wir haben schon relativ lange, ist bei uns klar, dass wir nur wachsen, wenn es erforderlich ist, um die Kosten zu decken. Letztes Jahr waren wir relativ früh ausverkauft, aber sonst war es immer so, dass es so eine ziemlich eine Punktlandung war. Ja. Von daher ist es jetzt nicht so, dass wir uns kaum retten können vor Ticketkäufen. Es passt immer ganz gut. Aber da muss man natürlich auch immer schauen. Aber wir wollen auch nicht um jeden Preis wachsen, sondern klar, die Kosten steigen. Wir wollen natürlich nicht alles, oder man kann ja auch nicht alles auf den Ticketpreis umlegen. Und deshalb dient Wachstum dazu, diese ganzen Kosten auch entsprechend aufzufangen. Ja. Aber das war bei uns nie das Ziel, um eben den Gewinn oder das Ganze zu optimieren, sondern das ist immer zweitrangig. Klar, man muss kostendeckend arbeiten, das ist auch logisch, aber ich denke, oder so habe ich eigentlich relativ früh gedacht, das Finanzielle, das kommt von allein oder es passt von allein, wenn man einen guten Job macht oder wenn man ein gutes Festival abliefert. Und so sind wir eigentlich immer gut gefahren.
Gibt es denn irgendwie eine bestimmte Philosophie oder bestimmte Kriterien, die ihr dann auch so beim Booking verfolgt? Also ja, ich hatte eben schon so ein bisschen über Headliner gesprochen, aber zum Beispiel auch da nochmal so, welche Rolle spielen dann Newcomer für euch? So, was ist da so, ja, gibt es da so eine bestimmte Philosophie hinter, die das besonders macht?
Also ich glaube, es gibt wenig Festivals oder wahrscheinlich keins in unserer Größe, wo so viele Newcomer-Bands präsentiert. Wir haben ja extra die kleineren Bühnen auch auf dem Infield, die Vera Stage, wo quasi in der Mitte zwischen den zwei großen Bühnen ist, wo viele kleine Bands spielen können. Also ich denke, es gibt kein Festival in unserer Größe, wo so viele kleine Bands präsentiert und versucht, den Besuchern nahe zu bringen. Und das war auch für mich die ersten Jahre, als ich auf Festivals ging, war immer das Beste, irgendwie neue Bands kennenzulernen. Das ist ja in der heutigen Zeit wahrscheinlich schon wieder schwieriger, weil viel mehr Leute im Austausch sind. Andererseits gibt es auch viel mehr Bands und viel mehr Kanäle, wo man sich informieren kann. Aber ich finde das extrem wichtig und ist auf jeden Fall bei uns so ein bisschen Aushängeschild, dass man bei uns die zukünftigen Headliner schon im kleinen Stadium kennenlernt. Deshalb spielt das eine große Rolle bei uns. Diese ganz großen Headliner, da versuchen wir, oder da haben wir eine Grenze für uns gesetzt, dass wir sagen, bis dahin können wir gehen, wollen wir gehen und nicht weiter. Also wir sehen definitiv das Summer Breeze als den wichtigsten Headliner. Wir versuchen das Festival durch eine sehr gute Infrastruktur, durch ja einfach, dass das ein Erlebnis an sich ist und dass das für die Besucher mit das Wichtigste ist und eben nicht, dass jetzt dieser Headliner spielt und dann deswegen nochmal 5.000 Leute extra kommen, weil auch es extrem schwierig wäre, diese 5.000 Leute im nächsten Jahr wieder zu ziehen, wenn dann diese Band eben nicht spielt. Und deshalb versuchen wir einfach durch ein starkes Programm, ja, entsprechend Metalheads, die halt auch nicht nur auf eine Band fixiert sind, anzuziehen. Ja. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Ich denke, das ist so die Philosophie, was dahinter steckt.
Klingt auf jeden Fall gesund, von außen betrachtet. Nicht so dem nächsten Hype immer hinterher zu rennen. Was sind... Also klar, die Kosten steigen, das ist irgendwie klar, das hört man überall. Was sind denn in diesem Jahr so die allergrößten Herausforderungen für euch? Also ja, auch in der Kostenstruktur.
Also ein Stück weit definitiv der Ticketverkauf, auch wenn das bei uns, dadurch, dass wir halt gleich auf dem Platz in Vorverkauf gehen und ganz, ganz viele direkt kaufen, da stehen wir auch gut da. Das wird auch dieses Jahr wieder ausverkauft werden oder zumindest nahezu ausverkauft werden. Aber man merkt jetzt schon, so nach dem ersten großen Schwung, was eben beruhigend ist, aber danach ging es halt die letzten Jahre dann doch deutlich schneller weiter, wie es jetzt dieses Jahr ist. Kann sein, weil man jetzt auf dem Platz oder in der Woche danach schon deutlich mehr Tickets verkauft haben. Aber ich glaube, so ein bisschen ist die wirtschaftliche Situation oder zumindest die Angst davor, was so kommt, die spürt man schon ein bisschen. Aber dennoch ist es definitiv die Kostenexplosion bei die letzten 2-3 Jahre bei vielen Dingen, die spüren wir ganz deutlich. Und das ist selbst mit ausverkauftem Festival immer wieder eine Herausforderung, da kostendeckend zu sein. Also muss ich echt so sagen, dass allein vom Ticketpreis wäre das Festival bei Weitem nicht finanzierbar. Also ohne Getränkeverkauf, ohne Merchverkauf, Sponsoring, wär das nicht machbar so.
Wie viel Prozent der Einnahmen sind der Ticketverkauf für euch? Ungefähr?
Ich würde sagen, also muss ich kurz rechnen. Ich würde sagen, so 85% macht das schon aus.
Ach krass, das ist sehr viel, ja. Okay. Alles klar. Wenn man jetzt mal auf die gestiegenen Kosten guckt und am Ende ja auch, klar, du sagst so, bei den Ticketpreisen darf man es natürlich auch nicht übertreiben, aber irgendwie, wenn es 85% der Einnahmen sind, ist das ja so der Haupthebel. Ja. Gibt es dann im Umkehrschluss Möglichkeiten, überhaupt noch irgendwie mal was einzusparen, ohne die Qualität einzubußen? Also, keine Ahnung, in einem Unternehmen würde das zum Beispiel bedeuten, man setzt mehr digitale Geschichten ein, man setzt mehr Technologie ein. Ist sowas überhaupt möglich bei, ja nicht nur bei euch, sondern bei so einem Festival? Oder gibt es da irgendwie so Ideen für die Zukunft in dem Bereich?
Also ich glaube wirklich einsparen ohne Qualitätsverlust ist schwierig. Klar, man hat immer noch so einen gewissen Puffer, wenn weniger Leute kommen, ist ja auch weniger Fläche belegt, dann ja. Kannst du vielleicht bei den Duschcamps eins einsparen, ein bisschen anders aufteilen oder Toilettencamps da ein bisschen, aber das macht halt nicht wirklich viel aus, also das ist dann eher dann nachgelagert und man versucht natürlich immer in den guten Jahren auch gleich einen gewissen Puffer zu schaffen, was dann halt auch wie jetzt mit den 2 Jahren Corona dann auch extrem wichtig ist.
Ja.
Man muss halt immer rechnen, von 5 Jahren ist 1 nicht so gut. Von daher, das muss man von vornherein irgendwie mit einrechnen, mit einkalkulieren und dann auch entsprechend die Rücklagen bilden.
Und wenn du so auf das Verhalten oder vielleicht auch die Erwartungen der Festivalbesucher drauf schaust, wie hat sich das über die Jahre verändert? Ist es dann schon so, naja, man muss nicht nur auf den Bühnen was bieten, sondern naja, die Duschen müssen schon wirklich vernünftig sein. Das Essensangebot muss wirklich, da geht nicht nur Pommes, Bratwurst, so, das muss alles irgendwie ja, viel opulenter werden.
Ja, das hat sich auf jeden Fall deutlich verändert. Also, wie es jetzt hier in Herzgmünd war mit Campingplatz 1 Kilometer weg und den Berg hochlaufen, sowas wäre nicht mehr machbar. Oder ein paar Essensbuden, was auch okay ist, dass es nicht mehr machbar ist. Auch da erwarten die Leute mehr und deshalb wird es halt auch natürlich auch teurer. Nicht nur die Kostensteigerung, auch die Erwartungshaltung wird höher. Aber finde ich auch okay, dass es halt nicht mehr so ist, dass man irgendwie übertrieben gesagt 10 Dixies hinstellt und das war's, sondern dass das halt fast nur noch gespülte Toiletten sind, ordentliche Duschen. Das ist auch okay so, finde ich.
Ja. Es gibt so einen Punkt, der ja über die Jahre immer kritischer auch oder auch immer wieder so kritischer wird, gerade in den Medien, nämlich das Wetter. Wetter haben wir alle wenig Einfluss drauf, beziehungsweise vor Ort wenig Einfluss. Klimawandel, das Thema, da kann man nochmal einen extra Podcast machen. Wie könnt ihr euch denn so auf das Wetter einstellen, also dass euch das nicht noch so hart trifft? Gibt es da irgendwelche Vorkehrungen, die man treffen kann oder ist das eigentlich so totale Lotterie am Ende?
Also klar, wir bereiten uns von der Produktion her natürlich da sehr gut drauf vor. Also wir haben nichts auf dem Platz, was Windstärke 8 nicht standhält.
Ja.
Das ist natürlich dann wiederum, wir haben immer wieder das Thema Schatten, wenn das Wetter gut ist.
Ja.
Aber das beißt sich da halt ein Stück weit, weil einfache Sonnensegel oder Schirme da nicht mitspielen.
Ja.
Deshalb bereiten wir uns von der Produktion her auf jeden Fall da schon immer sehr gut drauf vor, auch auf schlechtes Wetter. Und natürlich sind wir da auch versichert ein Stück weit, wenn jetzt uns Unwetter treffen würde, solange das noch geht. Aber auch da, aufgrund der vielen Geschehnisse, das ist mittlerweile der größte Headliner finanziell gesehen, dass wir uns noch eine Versicherung leisten können.
Ja.
Und das war halt vor wenigen Jahren war das halt noch viel einfacher, eine Versicherung gegen schlechtes Wetter, gegen Pandemie und so weiter zu bekommen.
Ja,
und Dinge wie eine Pandemie lässt sich halt jetzt zum Beispiel gar nicht mehr versichern.
Also, okay, krass, ja. unüberschaubar, ne? Ja. Ja. Vielleicht noch so als letzter Punkt, so was da so ein bisschen mit reinspielt in das Thema, so Nachhaltigkeit. Also gibt es bei euch auch nochmal so bestimmte Maßnahmen, also Nachhaltigkeit voranzutreiben, umzusetzen, insbesondere so, ja, diese klassisches, ganz griffiges Beispiel ist ja immer dann die Müllberge, die dann am Ende eines Festivals zu sehen sind. Wie geht ihr damit um? Welche Schwierigkeiten habt ihr damit?
Also generell ist natürlich schwierig, das muss man so ehrlich sagen. Wir gehen auf eine grüne Wiese, das ist generell schon mal nicht ideal. Wir haben keinen festen Strom, wir arbeiten mit Aggregaten. Aber wir versuchen natürlich auch da zu schauen, was gibt's für neue Technologien. Wir sind im Verband Europe mit über 100 anderen Festivals, wo es eine Green Group gibt, wo in die Richtung schaut, entwickelt, mit Firmen zusammenarbeitet, wo wir auch immer sehr offen für neue Technologien sind. Aber gerade Thema Müll, wo wir direkt anpacken können, da haben wir zum Beispiel sehr viel gemacht die letzten Jahre und haben auch bei uns im Team die Mino, die nichts anderes im Endeffekt bei uns macht, als Dinge in die Richtung zu verbessern, anzupacken. Und ich glaube auch, dass es wenig Festivals gibt, wo es danach so sauber ist wie bei uns. Da hat viel die reservierten Flächen bei uns damit zu tun. Wir haben das irgendwann mal angefangen, dass es reservierte Flächen gibt, die sind wirklich immer sofort ausverkauft. Und die Leute, die dort ihren Platz sauber hinterlassen, können im Jahr drauf vorab buchen. Und das hat super funktioniert.
Ja.
Das heißt, dieser Bereich war immer super sauber und irgendwann hat sich das auch durch verschiedene weitere Maßnahmen aufs ganze Gelände ausgewirkt.
Ja.
Und
ach, Wahnsinn.
Mittlerweile haben wir da echt so ein tolles Publikum und so tolle Besucher, dass wahrscheinlich nicht mal eine Handvoll Ecken sind, wo jemand wirklich den Müll verstreut auf seinem Camp hinterlässt. Und das Festival, wenn sonntags alle abgereist sind, man sieht die Fahrwege, klar, aber das ist im Endeffekt schon sauber.
Wahnsinn.
Und auch das würde jetzt erstmal nichts für die Müllvermeidung bedeuten, aber wir haben, jetzt müsste ich liegen, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber ich meine um die 30% weniger Müll in den letzten, seit 2017 oder 18, das wie gesagt,
ja.
Müsste ich nachschauen.
Ja, ja.
Wir haben es letztens erst veröffentlicht. Haben wir ja deutlich mehr Besucher auf dem Platz, aber 30% weniger Müll. Also im Endeffekt, wenn man es auf die Besucher sieht, hat sich der Müll mehr als halbiert. Und das ist natürlich
Wahnsinn.
Ein toller Effekt.
Ja.
Und in die Richtung versuchen wir halt viel umzusetzen, viel zu machen. Und da sind wir natürlich immer offen.
Ja.
Da auch neue Technologien anzuwenden und schauen jetzt nicht nur auf das, was wir am günstigsten bekommen, sondern Nachhaltigkeit ist definitiv auch für uns natürlich extrem wichtig.
Okay. Jetzt hast du gerade vorhin was gesagt zur Größe und wie es immer größer werden kann. Eine Sache, die ich gesehen habe, ist, dass es auch sogar eine internationale Ausgabe gab vom Summer Breeze in Brasilien. Klingt jetzt erstmal gar nicht so naheliegend, so aus der Provinz dann nach Brasilien zu gehen. Das war 2023. Wie kam es dazu?
Eigentlich einer aus Brasilien, der hat ein großes Magazin da unten, der ist immer wieder zu uns gekommen und fand das super. Gesagt, sowas gibt es in Brasilien nicht und er wird so gern so ein Festival in Brasilien machen. Und wir haben lang gesprochen, waren auch 2019, glaube ich, das erste Mal in Sao Paulo. Dann haben wir uns das angeschaut, auch das Gelände, was er vorgesehen hat oder verschiedene mögliche Gelände, die er vorgesehen hat. Dann kam natürlich leider Corona dazwischen, aber hat er nie nachgelassen. Hat dann mehrfach irgendwie so ein Team zusammengestellt, nochmal umgestellt und vor zweieinhalb Jahren war dann soweit, dass er gesagt hat, auf 2023 Mai oder April, Mai könnten wir das wirklich umsetzen. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, lass uns schauen, dass wir das gemeinsam irgendwie hinbekommen. Und das war wirklich ein sensationelles Erlebnis und hat super funktioniert. Auch letztes Jahr hatten wir echt ein gutes, tolles Festival. Und jetzt pausieren wir zwar erstmal dieses Jahr, weil es ist halt manchmal bei so neuen Formen ist, dann sind sich die Leute untereinander nicht so einig. Also lag jetzt weniger an uns, eher an der Struktur da unten. Aber mal schauen, es gibt sehr viel Interesse und Resonanz aus Brasilien, auch von anderen Veranstaltern. Und wir sind eigentlich guter Dinge, dass wir da auch wieder zurückkehren. Okay. Aber es waren auf jeden Fall zwei sensationelle Events da unten, die viel Spaß gemacht haben und haben viele neue Freunde da unten kennengelernt, die uns auch dann in Deutschland besucht haben. Also letztes Jahr war die Reisegruppe hier von uns, vom Büro waren 11 Leute und aus Brasilien kamen 9 Leute zu uns. Und
Wahnsinn.
War oder ist eine tolle Sache.
Ja, das heißt, wie kann es denn noch so weitergehen? Also du hast ja schon eben so ein bisschen angedeutet, so richtig viel größer, da muss man vorsichtig werden mit dem Summer Breeze. Ist das jetzt nochmal so eine Möglichkeit, wo du sagst, das könnten wir uns auch nochmal in anderen Ländern vorstellen? Oder ist das jetzt erstmal so eine relativ einmalige Sache in Brasilien, weil es da eben jemanden gibt, der da so hintersteht? Also was hast du noch so für Wachstumspläne?
Ja, also eigentlich sind wir sehr zufrieden, wie es gerade ist. Wie gesagt, dass die deutsche Edition ist perfekt, wie sie ist. Das würde ich sofort unterschreiben, wenn das so bleibt. In Brasilien, das hat sich halt auch angeboten. Sao Paulo ist ja irgendwie die Metal-Hauptstadt.
Ja.
Das hat einfach perfekt gepasst. Da war auch das Gefühl da, dass das passt. Ich meine, wir gehen jetzt nicht irgendwo hin, nur weil uns da einer den Koffer voll Geld hinstellt, was wahrscheinlich auch nicht passiert, aber das muss halt einfach passen. Da muss das Gefühl da sein, dass es passt. Wie gesagt, Sao Paulo war ist eine schöne Stadt. Da gibt es sicherlich auch noch andere, wo das interessant wäre, aber wir wollen das auch nicht übertreiben. Wir haben hier jetzt das Label, habe ich ja gesagt, das hat sehr viel Spaß gemacht. Das habe ich mit Herzblut gemacht. Jetzt bin ich vor 2 Jahren oder sind wir mit der Firma bei Repo mit eingestiegen. Machen also seit 2 Jahren da, sind wir wieder bezüglich Label aktiv, dann unter der Firmierung Repo. Wir haben hier örtlich noch eine Burg gepachtet, wo wir Eventgastronomie starten, wo wir jetzt im Mai mit einem Biergarten starten. Aber es ist auch so ein Herzensprojekt. Wir alle, wo hier aufgewachsen sind, sind mit dieser Burg eben groß geworden. Das ist so eine richtig schöne, alte, ich sag mal, Playmobil-Ritterburg aus, wo knapp 1000 Jahre alt ist.
Ja.
Und wir machen einfach Sachen, die uns Spaß machen, wo das Herz mit dranhängt und wo wir Bock drauf haben.
Okay.
Und das ist erstmal das Wichtigste und dann schauen wir weiter.
Ja, das klingt doch eigentlich nach einem guten Schlusswort, würde ich sagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall für die vielen Insights, die du geliefert hast. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Ich bin gespannt, wie es in Brasilien weitergeht, aber natürlich auch vor Ort. Vielleicht schaffe ich es auch mal auf die Burg. Und genau. Ja, alles Gute, würde ich sagen. Und mach's gut.
Vielen Dank. Dankeschön.
Du auch. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass du bis hierhin durchgehört hast und ich hoffe, das Interview hat dir gefallen. Wie immer gilt, Kritik, Lob, was auch immer, Gästewünsche können gerne auf all unseren Kanälen an mich, an uns gerichtet werden. In den nächsten Wochen geht es unter anderem weiter mit Annika Jankowski aus Dresden. Sie ist dort Musikverlegerin und Konzertveranstalterin, sehr aktiv dort vor Ort. Und ich habe weiterhin gesprochen mit Timo Büttner, Initiator der Genossenschaft Viele und Tontechniker. Und außerdem verweise ich jetzt schon mal auf das Live-Interview. Der Redfield-Podcast wird wieder bei der CO Pop in diesem Jahr dabei sein. Da spreche ich dann mit Johann Scherer von Clouds Hill. Er ist unter anderem der Gründer von dem Label, von dem Studio, aber auch als Autor tätig. Ich bedanke mich am Ende bei unserem Podcast-Partner Ticketmaster für die Unterstützung und schaltet auch nächste Woche gerne wieder ein. Macht's gut. Ciao.